se las quite el samurai. Con gota con la wey, we make it fly.
Y vamos, te quemas con esto, que esto rima desde Colombia.
Unterdessen hier übrigens bei Radio Frei. Hello! Sechzehnter. Das ist das heutige Datum. Und am Mikrofon steht Reino. Willkommen allen Zuhörenden, allen, die im Verlauf der Zeit noch dazukommen werden und allen, die vielleicht in kurzer Zeit, weil sie etwas Wichtigeres vorhaben, diese Sendung wieder verlassen müssen, denn freiwillig geht man hier natürlich nicht raus. Man geht schon deswegen nicht gerne freiwillig raus, weil natürlich ein paar, wenige, aber ein paar interessante Tondokumente zu hören sind. Zum Beispiel gibt's eine Buchbesprechung, die uns Roman beigesteuert hat. Wir sprechen auch über die Filme der Woche. Was anderes könnten wir am Donnerstag in zweitem Rang natürlich sonst tun. Dann beschäftige ich mich noch mit zwei Themen, die im weitesten Sinne mit Medienwesen zu tun haben. Das eine beschäftigt sich mit Social Media und der Frage, was ist eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht zu den Überlegungen, um ein Verbot von Social Media zu halten. Heute das Thema Psychologie. Und dann gibt's noch zu übernehmen von einem befreundeten, auch Bürgersender, eine Diskussion über das Thema Zukunft des Medienwesens und wie sind die Medien, die klassischen und die neuen Medien, unter Druck und inwieweit gefährden sie einander oder nicht. Der Musik, die ich zusammengestellt habe, ein Thema zu geben, fällt mir fürchterlich schwer. Ich habe so ein bisschen abgestellt auf die Wortbeiträge, an manchen anderen Stellen auch auf den Tag und den Anlass. Es ist eigentlich nichts Einheitliches und trotzdem kann man sagen, gefällt euch die Musik hoffentlich und ihr mögt sie und auch wenn sie manchmal ein wenig älter ist, gefällt sie euch. Jetzt gibt's erstmal das berühmte Schlagzeug. Willkommen noch einmal. Zu einem Schlagzeug hat man früher gesagt, ich weiß nicht, ob dieser Ausdruck heute noch üblich ist oder gebraucht wird, Schießbude. Schießbude deswegen, weil man so herrlich sich austoben konnte an diesen Schlagzeugen. Das war wunderbar. Und für euch zur Begrüßung erst einmal ein Song, der zwar Guten Morgen heißt, aber der euch natürlich auch begrüßen will, wenn ihr zu einem ganz anderen Zeitpunkt an diesem Tag oder an einem anderen Tag diese Sendung hört, Dean Martin singt.
Good morning, life. Good morning, sun. How are you, skies above? Gee, it's great to be alive and in love. Good morning, life. Good morning, bird. Sing out your happy tune. Feel so good, 'cause I'll be seeing her soon. Last night, she said she loved me. What a pity to part. I slept with both eyes open, waiting for today to start. Good morning, life. Good morning, world. How are your happiness? All at once I know what living can be. It's light, it's free. It's someone waiting for me, who'll someday be my wife. Good morning, life.
Good morning, life. Good morning, life.
Last night, she said she loved me. What a pity to part. I slept with both eyes open, waiting for today to start. Good morning, life. Good morning, world. How are your happiness? All at once I knew what living can be. Oh, it's light, it's free. It's someone waiting for me, who'll someday be my wife. Good morning, life.
Dean Martin war das. Good morning life. Guten Morgen Leben, und man muss es ja nicht unbedingt auf die Tageszeit beziehen, zu der man dem Leben einen Willkommensgruß gibt. Das ist zu jeder Zeit möglich, und jedes Mal, wenn man sich über diese Welt freuen kann, sollte man das tun, und wenn man sich gerade nicht drüber freut, kann man es immerhin trotzdem tun, in der Hoffnung, dass sich das Leben dran hält. Ich beginne mit einer Rubrik, die ich ganz selten nur bringe. Das ist keine richtige Rubrik, sondern ein Glückwunsch gewissermaßen. Es gibt nämlich Menschen, die tragen Namen, und die haben einen Namenstag. Manche Namen haben auch mehrere Namenstage. Das hängt damit zusammen, dass die katholische Kirche eben die Namen nach besonders begnadeten Angehörigen der katholischen Kirche vergeben hat oder vergibt. Und deswegen gibt es manche Namen im Jahreskalender mehrfach. Ich habe heute mir aufgeschrieben, dass es vier Namen sind, die heute den Namenstag haben, und vier Träger der Namen, die vielleicht, denen das vielleicht was bedeutet, dass sie heute Namenstag haben. Die können sich dann darüber freuen. Es wird aber vielleicht nicht kein allzu großer Teil dieser Bevölkerung sein, der seinen Namenstag für wichtig hält. Aber man ist ja als Radio auch dann nur gut, wenn man sich auch um die unwichtigen Dinge des Lebens gelegentlich mal kümmert. Also herzlichen Glückwunsch an Bernadette. Bernadette, die weibliche Koseform der französischen Namen Bernarda und Bernard, der französischen weiblichen Form von Bernhard oder Bernard. Bernadette bedeutet so viel wie die kleine Bärenstarke. Das ist der eine weibliche Name. Der zweite weibliche Vorname war mir unbekannt vorher. Es ist Eniko, ein ungarischer weiblicher Vorname, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom ungarischen Dichter, Schriftsteller und Übersetzer Michali Vörösmarty erfunden wurde. Die ursprüngliche Bedeutung des Namens ist junge Hindin. Das waren die Damen. Dann haben wir für die Herren Benedikt, Glückwunsch. Die Bedeutung des Namens wird klassisch als der Gesegnete oder gesegnet angegeben. Manche sagen auch der Gebenedeite. Und der vierte Name, Paul, ein sehr viel häufigerer Name, geht auf das römische Kognomen Paulus für bescheiden oder klein zurück. Und da, das sind die vier Namenstage, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Und da viel wichtiger für die meisten Menschen jedenfalls der Geburtstag ist, eröffne ich die Nennung von mindestens zwei, eher noch mehr Geburtstagen heute am 16. April 2026 mit einem Song von Stevie Wonder.
Happy birthday! in the dream that you had so long ago that lives in all of the hearts of people. Dream become a reality. I know we will, because our hearts tell us so.
Das war Stevie Wonder, Happy Birthday. Und Happy Birthday können wir heute zu mehreren bekannten Persönlichkeiten aus der Geschichte sagen, auch aus der heutigen Zeit noch. Ich möchte ganz an den Anfang stellen einen, den ich für den wichtigsten überhaupt in dieser Serie der heutigen Geburtstagskinder halte, obwohl man solche Vergleiche ja eigentlich nicht anstellen soll, weil die verschiedenen Geburtstagskinder ja in unterschiedlichen Sparten tätig waren und unterschiedliche Bedeutungen hatten. Einer ist im Jahre 1889 geboren und war einer, den man heute wahrscheinlich als Superstar des Films bezeichnen würde. Ein Begriff, den es vermutlich damals noch gar nicht gab. Vielleicht hätte man damals gesagt, ein Weltstar. Und er zählte zu den einflussreichsten Filmemachern der Geschichte. Charlie Chaplin war das. Seine bekannteste Rolle war dieses Tramps, eines Underdogs mit der Haltung eines Gentlemans. Die von ihm erfundene Figur mit zwei Fingerschnurrbart nannte man das, übergroßer Hose und Schuhen, enger Jacke, Bambusstöckchen und zu kleiner Melone wurde zu einer Filmikone. Charakteristisch für seine Filme wurde die enge Verbindung zwischen Slapstick und ernsten bis tragischen, auch sozialkritischen Elementen. Ich sag immer dazu, Chaplin hat es in vielen seiner Filme geschafft, einen schmalen Grat vorzuführen, und man konnte genauso gut auf der linken Seite runterfallen und in lautes Lachen ausbrechen und genauso gut aber auf der rechten Seite und in Tränen ausbrechen, weil er es geschafft hat, das Drama im Leben und die Heiterkeit des Lebens in einzelne Szenen zusammenzumischen. Das war schon ganz toll. Chaplin hat seinen Erfolg nicht zuletzt geschuldet seiner außerordentlichen Besessenheit und Detailtreue. Zum Beispiel hat er Ende der 20er Jahre, als schon das Ende des Stummfilms eigentlich eingeleitet war, noch einen Stummfilm mit Lichter der Großstadt gedreht, der 1931 in die Welt trat und der nach seiner Meinung nur als Stummfilm richtig funktionieren konnte. Da ist Chaplin abermals in die Rolle des Tramps geschlüpft, der sich in einer gefühlskalten Stadt in ein blindes Blumenmädchen verliebt. Und Chaplin war eben so detailversessen, dass er seine Takes eigentlich nie beim ersten Mal für gut befunden hat, sondern er hat sie mehrmals drehen lassen, damit auch wirklich jedes Detail stimmte. Und in diesem Film gibt es eine Szene, in der das Blumenmädchen den Tramp für einen reichen Mann hält und ihm eine Blume überreicht. Dieser Abschnitt in dem Film dauert 3 Minuten. Und Charlie Chaplin hat es geschafft, diesen Take 342 Mal aufzunehmen. Und angeblich laut Guinness Buch der Rekorde wurde das zur meistgetakten Szene in der Filmgeschichte. Das Risiko lohnte sich, der Film war ein großer Erfolg und Chaplin ist danach auf Weltreise gegangen. Auf dieser Weltreise ist er unter anderem auch in Deutschland gewesen. Und in Deutschland 1931 war schon die Vorzeit gewissermaßen des Nationalsozialismus, und am Bahnhof Friedrichstraße wurde er von zwei Gruppen von Menschen begrüßt. Die einen, die Nazis, riefen lauthals nieder und die anderen feierten ihn empathisch. Er gab Interviews mit linken Kreisen und wurde von ihnen stark vereinnahmt. Chaplin dementierte und bezeichnete sich als unpolitisch. Die rechte Presse machte Front gegen ihn und Chaplin hielt die Weimarer Republik damals noch fälschlich für stabil. Der Streifen wurde auch ein Erfolg und auch die Nazi-Anfeindungen im Premierevorfeld schienen verheilt. In mehreren deutschen Städten versuchten die SA-Angehörigen, die Besucher von den Kinos fernzuhalten, wie sie das im Übrigen auch mit anderen Filmen gemacht haben. Sie haben Rabatz in den Kinos gemacht und dann behauptet, der Film sei schuld und müsse verboten werden. Und so passierte es denn auch mit Chaplins Filmen im Nationalsozialismus Ende Januar 1933 waren Chaplin-Filme für 12 Jahre lang im Deutschen Reich nicht mehr zu sehen. Soweit also auf der deutschen Seite. Aber das Ganze hat auch noch eine andere Seite in den USA. In den USA wurde er nämlich für einen kommunistischen Nahestehenden, dem Kommunismus angesehen, und er wurde bei einer seiner Ausreisen nach Großbritannien, wurde ihm zwar die Wiedereinreise zunächst genehmigt, aber als er dann in Großbritannien war, wurde ihm mitgeteilt, dass seine Wiedereinreisegenehmigung zurückgezogen worden sei und er konnte deswegen nicht wieder in die USA einreisen. Das war im Jahre 1952 in der McCarthy-Ära und er wurde wegen unamerikanischer Umtriebe verdächtigt und diese Nicht-Wiedereinreise, die erfolgte dann und er blieb in Europa und zog im Dezember 1952 in die Schweiz. In den USA wurden seine Hand- und Fußabdrücke, die auf einem Bürgersteig vor dem TCL Chinese Theater eingetieft waren, wurden entfernt. Die Betonplatte ist bis heute verschollen, wenn es sie denn noch geben sollte. Und es dauerte bis zum Jahre 1972, bis er dann auch einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekam. Aus politischen Gründen wurde ihm diese Ehrung vorher nicht zugebilligt. Soweit zu Charlie Chaplin. Und ich habe natürlich von einem seiner Filme einen Song herausgesucht, nämlich den Original-Soundtrack zu Limelight. Für diese Musik bekam er seinen 3. Oscar.
Thank you.
Limelight war das von Charlie Chaplin. Und man mag es fast nicht glauben, aber auch an einem 16. April ist ein anderer ganz großer Künstler geboren, nämlich Peter Ustinov, der 1921 am 16. April geboren ist und der als Multitalent im Grunde genommen bekannt geworden ist. Er war Schriftsteller, Schauspieler, war Regisseur, vielsprachig, machte im Grunde genommen alles, was man in der Kunstszene so machen kann. Er machte sich, wie gesagt, einen Namen als Autor von zeitsatirischen Dramen, darunter Romanow und Julia, von Erzählungen, Essays, Kolumnen, Romanen, Novellen und Drehbüchern. International bekannt wurde der zweifache Oscar-Preisträger durch seine Filmrollen in zum Beispiel Quo Vadis, Spartacus, der übrigens hier in Erfurt am Dienstag läuft, Top Capi und Tod auf dem Nil. Als Regisseur inszenierte er Opern wie Die Zauberflöte und Don Giovanni sowie dramatische Texte und Filme. Er schuf außerdem Karikaturen, Kostüm- und Bühnenbildner, humoristische Begleittexte zu musikalischen Werken und war weltweit gern gesehener Gast in Talkshows sowie Konferencier eigener One-Man-Shows. Der bekennende Kosmopolit war ab 1968 UNICEF-Sonderbotschafter, ab 1990 Vorsitzender des World Federalist Movement und 1999 Gründer der Peter Ustinov Stiftung zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen. In seinen letzten Lebensjahren widmete er sich der Bekämpfung von Vorurteilen und etablierte aus diesem Grund Lehrstühle zur Vorurteilsforschung in Budapest, Durham und Wien. Und keiner von diesen Lehrstühlen ist heute noch existent. Vielleicht sollten wir uns mal überlegen, ob wir nicht eine Rubrik hier einführen, die so heißen könnte, wie denn eines seiner letzten Bücher, Vorsicht, Vorurteile. Von 1968 bis 1974 war Ustinov Rektor der University of Dundee. Von 1992 bis zu seinem Tod amtierte er als Kanzler der University of Durham. Und 1990 wurde er von Elisabeth II. Zum Knight Bachelor erhoben und heißt seither Sir Peter Ustinov.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
Das war Johnny Cash, Bridge Over Troubled Water, und ich habe diesen Titel gespielt, weil nach den beiden Geburtstagen Sir Peter Ustinov und Charlie Chaplin, die wir heute zu erwähnen hatten, ich dachte, das wäre vielleicht eine adäquate Bezeichnung für die Bedeutung, die sie jedenfalls für mich manchmal haben. Sie können einem die Brücke über unklares Wasser und stürmisches Wasser bereiten und man fühlt sich danach wieder besser, wenn man es gehört hat. Und wo wir gerade beim Film sind, Charlie Chaplin, wie gesagt, es ist Ronald eingetroffen. Hallo Ronald, schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Morgen bei dem tollen Sommerwetter.
Ja, ich habe heute, also gestern habe ich schon gesagt, nicht gesagt, sondern gesehen, da war das Einzige, was man als Wolkenähnliches sehen konnte, ein Kondensstreifen von irgendeinem Flugzeug. Heute sind so ein paar kleine Wolken
ja,
am Himmel zu sehen.
Aber trotzdem hebt das Schatten. Ganz doll die Stimmung, finde ich.
Ja, genau. Und wir machen jetzt weiter mit den Filmen der Woche. Ronald, genau. Was hast du uns anzubieten?
Ja, sehr unterschiedliche Sachen, sehr schöne Sachen, sehr bewegende Sachen. Und zum einen, das erwähne ich jetzt nur, weil das so und so schon so gut wie alles weg und ausverkauft ist, zeigen wir ja nochmal Triegel trifft Kranach, also über den Maler Michael Triegel, der in Naumburg den Kranach-Altar beziehungsweise das im 16. Jahrhundert, 15. Jahrhundert zerstörte Mittelbild von Kranach neu malen durfte vor einiger Zeit, vor einigen Jahren. Und genau, wir hatten den Dokumentarfilm schon mal bei uns im Programm und jetzt kommt am Sonntag Michael Triegel selbst und auch der Regisseur Paul Smaschny zum Filmgespräch, genau, aber es ist schon ausverkauft.
Ja. Ist ausverkauft.
Deswegen erwähne ich es einfach nur so, weil es so schön ist.
Also man muss sich gegebenenfalls anstellen, wenn einer seine Karten nicht abholen kann.
Das kann vielleicht sein, ja.
Aber ich frage das deswegen, weil mir das auch schon passiert ist.
Ja, genau. Also das kann natürlich passieren, ist relativ selten, gerade bei solchen Sachen, wenn es um ein Filmgespräch geht oder so, weil dann die Leute ja doch nochmal mit einem anderen Interesse da ins Kino kommen.
Also brauchen wir auch gar nicht zu erwähnen, wann der spielt und wann er gespielt
wird. Am Sonntag also 11. Wir haben den jetzt ja nochmal im Programm 14 Uhr ab heute bis Samstag und dann kommt der am Sonntag nochmal 10.30 Uhr und auch 14 Uhr und nach der 10.30 Uhr Vorstellung wird es ein Filmgespräch geben und vor der 14 Uhr Vorstellung machen beide zusammen mit Kai-Uwe Schürz, der ja damals die Triegel-Ausstellung im Angermuseum kuratiert hatte, ein Filmgespräch.
Genau. Uns wohlbekannt als auch Gast hier bei uns bei Radio Frei.
Siehste? Ja. Er ist ja generell, sag ich mal, als ehemaliger Direktor der ganzen Kunstmuseen.
Ja, natürlich.
Ja, schon sehr bekannt, ja. Genau. Ansonsten haben wir wirklich so drei sehr unterschiedliche Filme. Also sehr ans Herz legen möchte ich ja den Film, den wir auch zum Bundesstaat zeigen, also der heute offiziell in die Kinos kommt und den ich aber bei der Berlinale schon gesehen habe. 4-3, ein ganz bewegender Film nach einem Roman oder nach sozusagen der Aufarbeitung des Selbsterlebten von Barbara Pachel-Eberhardt. Es ist ein österreichischer Film mit einer ganz fantastischen Valerie Pachner und Robert Stadelhuber. Ich weiß nicht, ob jemand den Regisseur Adrian Geuginger gesehen kennt, aber der hat vor 10 Jahren ungefähr einen ganz fantastischen Film rausgebracht, Die Beste aller Welten, wo er sozusagen seine eigene Kindheit mit einer drogen- und alkoholsüchtigen Mutter irgendwie beschrieben hat und der irgendwie auch sehr menschlich, sehr bewegend war.
Ich erinnere mich ganz dunkel. Und das ist jetzt wieder so eine Beziehungsgeschichte?
Nee, das ist keine Beziehungsgeschichte. Also 4-3 sagt ja schon der Titel, irgendwas geht verloren und irgendwas bleibt. Jetzt muss ich gerade mal gucken, Barbara, der Mann und die Kinder, die kommen bei einem Autounfall um, also sprich, sie waren 4-3, sie bleibt alleine übrig und es ist eine ziemlich krasse Geschichte, es ist eine emotional heftige Geschichte, wenn, drei Personen so aus dem Nichts heraus aus deinem Leben verschwinden. Und der Film zeigt einerseits den Umgang von ihr mit dieser Trauer, mit dem wieder sich zurückkämpfen ins Leben. Und gleichzeitig hat Adrian Geuginger das irgendwie ganz toll hingekriegt, mit Rückblenden sozusagen auch die Vergangenheit mit einzuflechten. Und das Ganze spielt dann auch noch in einer, also sie sind beide Clowns, also Barbara,
also
Partner Heli. Und es entstehen durch diese Rückblicke irgendwie so ganz wunderbare Momente, auch wie sie zum Beispiel die Trauerfeier gestaltet und sagt, oh nee, sie will nicht wie die Eltern von Heli, also ihre Schwiegereltern, irgendwie so eine klassische Trauerfeier haben wollen so und das gar nicht verstehen können, dass sie irgendwie nicht in diese Art Trauer verfällt, wie die Schwiegereltern es gerne hätten. Sie macht aus dieser Trauerfeier dann so eine Clowns-Party und es ist ein ganz bewegender, wunderschöner Moment in dem Film, wo die so über den Friedhof ziehen als Clowns-Parade. Also sehr, sehr toll. Und Valerie Pachner, die spielt es halt so vollkommen, also nicht unemotional, aber so gar nicht auf die Tränendrüse drückend, obwohl der Film bewegt einen total und man muss da auch Taschentuch mitnehmen, aber das ist nicht so herzschmerzmäßig irgendwie. Also es ist eine sehr menschliche Art, mit Trauer umzugehen. Ja, also hat mich wirklich sehr bewegt, der Film. Und
macht optimistisch, wenn ich dich richtig verstehe.
Naja, optimistisch, also zumindest dass die Trauer ja trotzdem bleibt, das Loch bleibt, aber es gibt trotzdem einen Weg raus aus dieser Situation. Und wenn man dann noch weiß, also bei der Premiere auf der Berlinale, da war dann Barbara Pachel-Eberhardt, also die Autorin, die das ja selber erlebt hat, da und das Ganze ist irgendwie vor 15 Jahren oder so passiert und sie dann so erzählt und es kommt im Film so ein bisschen dann am Ende rüber, dass sie einen neuen Partner gefunden hat und irgendwie das Leben genießt und alles ist, wenn man das so sagen kann, trotz allem auch wieder schön geworden. Anders, aber gut. Dann hat es irgendwie was sehr Versöhnliches, finde ich. Trotz dieses ganz krassen Einschnitts im Leben.
Schöne Werbung dafür.
Ja, also hat mich auch wirklich sehr bewegt.
Ich sag nichts weiter dazu.
Ja, nee, also ich merke auch gerade, dass ich da wieder so ein bisschen emotional werde, weil ich den wirklich irgendwie ziemlich toll fand. Genau, dann haben wir Les Miserables, die Geschichte von Jean Valjean. Das ist eine klassische Verfilmung der Victor Hugo, des Romans von Victor Hugo, des Regisseurs Eric Besnard, der so schöne Filme oder bekannte Filme gebracht, inszeniert hat wie Birnkuchen mit Lavendel, aber auch Luise und die Schule der Freiheit oder die einfachen Dinge, also sehr schöne Filme. Und wenn man weiß, wie die Filme waren, dann kann man sich auch vorstellen, wie atmosphärisch dann Les Miserables ist. Und da wird sozusagen die Geschichte von Jean Valjean gezeigt in wirklich historischem Gewand, also nicht wie die Wütenden von 2020, da gab es ja mal so eine Verfilmung, die sich sehr vage an diesem Thema entlang gehangelt hat, aber in den Pariser Banlieues gespielt hat. Also das ist jetzt wirklich eine klassisch-historische Geschichte, aber sehr atmosphärisch und historisch ganz toll erzählt und auch mit zwei ganz schönen Schauspielern, die halt diesen Jean Valjean spielen und dann den Bischof Bienvenue, die zusammentreffen, also Jean Valjean, ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt, also es geht ja darum, dass jemand lange Zeit in Haft war und dann rauskommt, also in dem Fall ist er überhaupt in den Knast gekommen, weil er eigentlich für seine hungernde Schwester irgendwie Brot geklaut hat, eigentlich so mit 19 Jahren. Und diese Strafe als so 5 Jahre Haft irgendwie als ungerecht empfunden hat und immer ausbrechen wollte. Und letzten Endes war er dann 19 Jahre in Gefangenschaft und kommt dann raus, ist natürlich auf die Gesellschaft total wütend, wird auch von denen, also von der Gesellschaft verstoßen, findet irgendwie nirgends Arbeit, Unterkunft, ist alles ganz schwer. Und er wird dann von dem Bischof Bienvenue aufgenommen. Und wie dann Jean Valjean den Weg zurück zu einem anfangs skeptischen, zu einem dann doch versöhnlichen Menschen wieder wird. Also zwei auch sehr wundervolle Hauptdarsteller,
ganz schön,
die
so dramatisch
miteinander agieren. Ja.
Die Geschichte, jetzt nicht diese Geschichte, aber so eine Geschichte ist schon nach meiner Erinnerung mehrfach verfilmt worden. Ne?
Ja, das ist jetzt, sag ich mal, in unterschiedlichsten Facetten ein klassisches Kinothema, Läuterung eines Menschen.
Das heißt ja nicht, dass der Film auch langweilig vorkommt oder
wiederholend vorkommt. Nein, gar nicht. Also überhaupt nicht.
Okay.
Nummer 2. Und dann haben wir noch, last but not least, das Drama noch einmal auf Anfang. Ein Film mit Zendaya und Robert Pattinson. Auch eine ziemlich schräge, zum Teil auch irritierende Geschichte eines Paares. Also man denkt erst, es wird irgendwie so eine ziemliche romantische Komödie, wo sich beide irgendwie kennenlernen. Also Emma und Charlie. Und man denkt so, das kann irgendwie ganz schön kitschig werden. Und kurz vor der Hochzeit veranstalten beide so ein Probeessen mit zwei anderen Freundinnen. Und da kommt es zu so einem Art Spiel, erzähl uns deine dein schlimmstes Vergehen, was du bisher hattest, und bisher dachte oder war man davon ausgegangen, okay, alles Friede, Freude, Eierkuchen, Traumpaar, ganz fantastisch, ganz schön, auch wenn am Anfang schon mal so ein paar komische Irritationen irgendwie sind. Und dann gesteht Emma eine Geschichte, die man jetzt hier nicht erzählen darf, weil dann ist irgendwie der ganze Effekt hin. Die Viererrunde total verstört und Charlie plötzlich irgendwie dazu bringt, zu hinterfragen, wer ist eigentlich meine Partnerin und so, und er kommt von diesem ganzen Gedanken nicht los und wie das sozusagen diese ganze Beziehung beeinflusst, darum geht der Film. Also letzten Endes ein bisschen darum, wie gehe ich eigentlich mit Dingen um, die schon irgendwie ewig vergangen sind, die hochkommen, und hat das noch was mit dem Menschen zu tun, den ich eigentlich kenne, und warum hat es was mit dem zu tun und warum beeinflusst das plötzlich, obwohl es vorher nie zur Debatte stand und auch nie Thema war, weil es eigentlich schon so weit vorbei ist, warum beeinflusst das jetzt plötzlich mein Verhältnis zu diesen Menschen? Obwohl der sozusagen sich schon dreimal geändert hat und eigentlich mit dem, was da passiert ist, nichts mehr zu tun hat. Oder vielleicht ist, vielleicht dann doch ansatzweise, aber trotzdem, wie kann man nicht vergeben, aber akzeptieren, dass jemand eine Vergangenheit hat, mit der ich eigentlich aber momentan gerade gar nichts zu tun habe.
Mhm.
Also das ist irgendwie so ein interessantes Gedankenkonstrukt und
Es ist ja wahrscheinlich gar kein Gedankenkonstrukt. Ich meine, das wird im Leben jetzt vorkommen.
Aber in dem Film, also womit sich der Film sozusagen auseinandersetzt.
So, ja, wir machen das ja im Rahmen unserer Erinnerungskultur auf einer ganz anderen Ebene. Ich will das eine und das andere jetzt nicht miteinander in eins setzen. Machen wir das ja auch, dass wir uns dann plötzlich fragen, was ist eigentlich mit dem Schauspieler, der war ja bei der SS, um Gottes Willen.
Ja, ganz schwierig. Ja. Ich meine, da ist es jetzt, sind es jetzt irgendwie Menschen, mit denen man jetzt nicht unmittelbar zu tun hat, aber natürlich, ich gebe dir insofern recht, dass die Bewertung von Menschen damit auch zusammenhängt. Aber wenn es sozusagen in deiner unmittelbaren Umgebung ist und du bei jedem bisschen dann, bei jeder kleinen alltäglichen Handlung überlegen musst, da war doch was. Wie verhalte ich mich jetzt dazu?
Ja, das
also
Thema
dieses
ist interessant.
Unbehagen, was sich dann sozusagen in diese Beziehung einschleicht, die wird da irgendwie ziemlich spannend behandelt.
Das sind die Neuvorstellungen
genau. Im
Kinoclub.
Und mehr
die
ist
hat uns
nicht.
Drei Filme ist ja eine ganz nette Menge. Kann man nicht anders sagen. Ja, die hat Ronald uns vorgestellt. Ronald, herzlichen Dank für den Besuch und
bitte,
für die
gerne.
Vorstellung. Und ich komme wieder zu euch und du kommst wieder zu uns. Und
definitiv.
Es ist ein wechselseitig befruchtendes Verhältnis.
Genau.
Schönen Dank.
Finde ich auch mal sehr schön.
Alles Gute. Wir
euch
sehen
auch.
Uns.
Schönes Wochenende.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Und wir machen noch ein bisschen Musik und ich habe auch einen Filmtitel rausgesucht, und zwar einen, da muss man sich fragen, ist diese Stimme eigentlich eine Gesangsstimme? Das ist sie nicht. Der Film ist berühmt, der Titel auch, die Sängerin auch, aber diese Kombination ist eine besondere.
Style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way to. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. My huckleberry friend, oh, river.
Das war Moon River aus dem Film Breakfast at Tiffany's und gesungen hat Audrey Hepburn, die eigentlich ja gar keine Sängerin war und ganz schöne Stimme eigentlich hat für so etwas jedenfalls. Ich komme zu einem weiteren Thema, das jetzt vom Film weggeht, zum Thema Buch. Wir machen donnerstags immer eine Buchbesprechung und diese Buchbesprechung wird beigetragen von Roman. Und Roman hat sich diesmal unterhalten mit Vivien über ein Buch, das heißt Der Kuckucksjunge. Hört's euch an.
Bei uns geht es heute um...
Schönes Licht.
Ja. Nee.
Gelb.
Hoffnung.
Leuchtend blau.
Dreckig gelb mit weiß gestreift und dazu
schwarz,
auf jeden Fall schwarze.
Mit weißer Schrift.
Sehr spannend, sehr schön.
Ja. Cover.
Auch Hardcover.
Ganz kleines Heftchen, nicht sehr dick.
Hosen.
Der Realität.
Kiwi.
Totenfrau.
Totenfrau.
Neid.
Genau.
Krimis.
Eine Mörderin.
Titel eines Buches.
Russland verstehen oder sonst was.
Der Gewinne. Die
Gedanke.
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Genau, eigentlich schön.
Muskel und Dystrophie.
Und
gequirlter Unsinn.
Ja, und ganz zum Schluss, also so als Schmeckerchen obendrauf.
Kleine Schokoladentäfelchen.
Oder ein Erfurt-Zauberbecher.
Kleinen Präsentchen, nicht sehr dick.
Und auch...
Der Zauberbecher.
Zauberbecher.
Ja.
Was es nicht alles gibt.
Ja.
In unseren berühmten Zettelkästen. To Allure. Ja, und wie es der Trailer auch verlauten lässt, ist mal wieder Zettelkastenzeit. Das heißt, Zeit für eine Buchvorstellung. Diesmal ist wieder Vivien zu Gast im Studio. Hallo Vivien.
Hallo Roman.
Ja, Vivien, jetzt eigentlich ist ja schönes Wetter und sowas. Und ich habe ganz lange an einem Buch gesessen. Also es war, war von John Irving, Der letzte Sessellift. Und ich musste zwischendurch aber noch andere Sachen lesen aus anderen Kontexten und habe da ganz lange dran rumgefressen. So immer. Und nach jedem Kapitel.
So ein dickes Buch.
Ja, 1170 Seiten oder sowas. Aber ich musste wirklich auch nach jedem Kapitel musste ich das Buch einfach beiseite legen. Nicht, weil ich es schlecht fand, sondern weil, und das liebe ich übrigens an John Irving, ist, dass der Charaktere da reinbringt, die sind einfach skurril. Obskure Storys, manchmal verrückt, aber trotzdem auch so tiefgehend, dass man alles erstmal sacken lassen muss. Was mir diesmal auch aufgefallen ist, ich habe mal teilweise dann 3 Wochen gar nicht das Buch gehabt, habe es wiedergenommen und war aber sofort drin.
Okay.
Das hat er bei mir geschafft.
Okay.
Und normalerweise lese ich danach immer gleich einen Krimi nach solchen Büchern. Tatsächlich, weil dann mag ich diese Spannung und Unterhaltung und auch einfach mal gar nicht so sehr nur über alles nachdenken. Bei John Irving ist ja sehr viel Gesellschaftskritik. Das waren 70 Jahre amerikanische Geschichte, die er da durchgekaut hat und kritisiert hat und drauf rumgehackt hat. Und diesmal habe ich es auch nicht geschafft zu einem Krimi. Die habe ich jetzt aber auf dem E-Book-Reader, habe ich mehrere Krimis.
Krimis
Empfehlung von dir.
Ah, echt?
Die ich jetzt, ja, die ich jetzt für Reisen habe.
Ah, okay.
Genau.
Ich lese ja nicht mehr so viele Krimis oder Thriller.
Und ich habe es nicht
gestehen.
So viel geschafft.
Ja, bei mir ist ja mittlerweile so, ich lese ja wirklich nur noch bestimmte Autoren oder Autorinnen.
Ich habe noch mehrere von der Flinch-Reihe, die ich
ja.
noch nicht gelesen
habe. Ah, da liest du übrigens gerade den neuen. Ist aber kein Eddie Flynn.
Na.
Den habe ich aber nicht mitgebracht, weil ich bin ja noch nicht fertig damit. Ja. Also es dauert noch ein bisschen.
Ich habe zweimal Eddie Flynn noch bei mir auf der
Liste.
Ah ja,
okay.
Ich freue mich. Und einmal T.C. Boyle, ich glaube, den hattest du auch vorgestellt.
Blue Skies.
Ja.
Ja, sehr gut.
Mal sehen, die Reisen werden mich dazu zwingen oder auch mir die Gelegenheit geben,
ja,
diese Bücher dann zu lesen. Warum hacken wir da hin und her? Weil du auch ein Krimi mitgebracht hast.
Das ist richtig, ja. Ich habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe in letztes Jahr in der Verlagsvorschau, dass ein Buch erscheint von Sören Sveestrup. Sören Sveestrup, vielleicht ist jetzt als Name nicht so bekannt, aber unter Garantie sein erster Krimi, sein Krimi-Debüt, das war nämlich Der Kastanienmann. Und Sveestrup ist ein Drehbuchautor, nämlich der Drehbuchautor der Kommissarin Lund-Reihe.
Ah.
Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir über den Kastanienmann schon mal gesprochen haben. Also ich könnte es mir vorstellen.
Nicht vorgestellt, aber drüber gesprochen irgendwie, glaube ich.
Ach so, okay, dann haben wir nicht. Der ist auch schon 2019 erschienen und war eben ganz neuer Krimi-Autor, unbekannt, Debüt. Und ich hatte das gelesen, fand das super spannend, habe das auch in der Buchhandlung sehr, sehr gut verkauft, auch immer empfohlen. Und Kommissarin Lund, würde ich mal sagen, das sagt einem ja was. Und dann kam vom Kastanienmann auch die Verfilmung als Serie bei Netflix.
Ah, okay.
Und die war auch sehr, sehr gut. Also war klasse. Und dann habe ich mich natürlich gefreut, dass er nach 7 Jahren eigentlich einen neuen Thriller geschrieben hat, und zwar Der Kuckucksjunge. Als Klappenbroschur für 17 Euro bei Goldmann, jetzt erst, ich glaube, im November oder Dezember erschienen, also relativ frisch.
Der Kuckucksjunge, weist das tatsächlich darauf hin, woran ich denke? Also wurde dein Kuckucksei irgendwo hingelegt?
nein, aber es gibt eine Anfangsszene, die auch auf den Titel anspielt. Und wir haben, die Anfangsszene ist 1992, also da beginnt ein Teil der Geschichte, die sich dann eben in die Gegenwart fortführt oder fortgesetzt wird. Und zwar wird eine geschiedene Ehefrau und Mutter gestalkt. Sie bekommt auf ihrem Handy immer wieder Nachrichten, Fotos von sich, immer mit dem Titel Hab dich. Sie wird also verfolgt und das über mehrere Monate. Und sie wechselt zwischendurch auch die Telefonnummer, aber es nützt alles nichts. Die Person, der Stalker oder die Stalkerin findet sie immer wieder. Und an Valentinstag wird sie in ihrem Haus entführt. Und man findet dann ein paar Tage später auch ihre übel zugerichtete Leiche. Und das ist eben der Beginn einer Serie, die relativ schnell an Fahrt aufnimmt. Und wir haben auch wieder das Ermittlerteam, das wir auch schon im Kastanienmann hatten, Naya Tulin und Mark Hess. Und die beiden arbeiten eben gemeinsam an diesen Fällen oder an diesem Fall. Auch aus verschiedenen Perspektiven erzählt, muss ich sagen, super spannend, aber in meinen Augen zu lang.
Okay.
Also es ist eigentlich für einen Krimi, will ich mal sagen, mit 660 Seiten, das ist jetzt eigentlich...
Da muss schon viel passieren.
Damit, ja, der Kastanienmann hatte noch mehr Seiten. Mhm. Und für mich war es aber diesmal so, und das ist etwas, was ich wirklich nicht leiden kann, das kommt mir nicht so häufig unter, aber in dem Fall war es leider so, wenn die Ermittler Hinweise bekommen von anderen Polizisten oder von und dann nicht drauf hören und dem nicht nachgehen und das so abtun. Ja, so, ach ja, dann gucke ich mir später mal an. Und man weiß als Leserin, das ist gerade super.